Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Die Pressearbeit von Twitter war immer schon problematisch. Auskünfte kamen für uns Journalistinnen und Journalisten langsam, wenn überhaupt. Seit Elon Musk Twitter-Chef ist, gibt's noch weniger Pressearbeit. Seit gestern geht's aber wieder sehr schnell. Wer an press@twitter.com mailt, bekommt schnell Antwort, und zwar automatisch. Ein Kothaufen als Emoji. Damit ist alles gesagt. Deswegen sprechen wir über Wichtigeres in Medias Res. Ob sich die Bundesregierung Journalisten kauft, wie man Chefredakteur von gleich zwei Zeitungen sein kann und wie man über Klimawandel berichtet, ohne zu deprimieren. Bis 16 Uhr. Dürfen sich Journalistinnen und Journalisten von der Bundesregierung dafür bezahlen lassen, wenn sie für sie Aufträge erledigen? Nicht fürs Berichten, sondern wenn sie zum Beispiel eine Konferenz oder Diskussionsrunde moderieren oder ein Medientraining durchführen. Diese alte Debatte wird seit ein paar Tagen wiedergeführt, nachdem die Bundesregierung auf Anfrage der AfD eine Liste mit solchen Journalisten veröffentlicht hat, also die Aufträge von der Bundesregierung bekommen und angenommen haben, allerdings nicht mit Klarnamen. Es geht um etwa 200 Journalistinnen und Journalisten, die insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro aus Steuergeldern bekommen haben. Auf der Liste stehen auch Journalisten, die für Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Kultur arbeiten, fest und oder frei. Genau kann man das da nicht sagen. Der Medienwissenschaftler Volker Lilienthal von der Universität Hamburg hält das für ein Problem. Bevor ich mit ihm darüber spreche, ein Hinweis zur Transparenz. Volker Lilienthal ist als Sachverständiger auch Mitglied des Deutschlandradio Verwaltungsrats. Guten Tag, Herr Lilienthal.
Guten Tag nach Köln.
Wir haben hier in Medias Res bisher nicht über das Thema berichtet, weil solche Grenzverwischungen zwischen Journalismus und PR, wie Sie das nennen, nicht neu sind. Einer der Gründe, Sie sehen in dem jetzt bekannt gewordenen aber dennoch eine neue Dimension. Warum?
Ja, und deswegen möchte ich auch widersprechen. Es ist keine alte Diskussion. Wir haben eben bisher immer nur darüber diskutiert, wenn Journalisten Nebentätigkeiten für die Industrie, für die Wirtschaft übernommen haben. Darüber haben wir diskutiert. Und hier ist eine neue Ebene erreicht. Es geht um Regierungsaufträge an Journalisten im Rahmen der regierungsamtlichen, der ministeriellen Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist für mich schon eine neue Qualität. Es gibt viele Unternehmen, für die man vielleicht, gerade wenn man freier Journalist ist, freie Journalistin, eine Moderation übernehmen kann. Das kann man sich überlegen, das muss man abwägen. Was ist das für ein Unternehmen? Wie verantwortlich handelt dieses Unternehmen? Aber wir haben eben nur eine Regierung. Wir haben nur einen Staat. Und gerade wenn ich an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk denke, der ja als staatsfern konzipiert ist, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ganz strikt auf seine Distanz zum Staat achten. Die Journalisten, die Journalistinnen sind sonst nicht in der Lage, objektiv, neutral, unbefangen und wo nötig auch kritisch über das Handeln einer Regierung, heiße sie Bundesregierung oder heiße sie auch Landesregierung, zu urteilen und dann zu berichten.
Gilt das für alle Fälle? Also auch wenn ich als Fachjournalist eine Veranstaltung moderiere, die gar nicht mein Fachgebiet ist, also wo ich wahrscheinlich nie in die Verlegenheit kommen werde?
Also ich bin dezidiert dafür, Einzelfälle zu betrachten. Ja, man kann sich das schon angucken. Wenn, nehmen wir nochmal das Beispiel Bildungsgipfel, wenn da ein Bildungsfachjournalist eingeladen wird, dann hat das erstmal sein Gutes. Das Ministerium lädt sich da Kompetenz ein. Und dennoch, wenn dieser Journalist danach regelmäßig wieder über die Bildungspolitik von Frau Stark-Watzinger berichten soll und auch möchte, dann entsteht natürlich aus dem vorherigen Auftrag, aus dem honorierten Auftrag, eine gewisse Nähe, eine gewisse Dankbarkeit. Und das könnte beim Publikum Zweifel an der Unabhängigkeit dieses Journalisten nähren. Insofern ist das ein Problem. Man muss den Einzelfall anschauen, aber ich räume ein, diese Liste, die nun veröffentlicht wurde, macht uns die Einzelfallbeurteilung natürlich schwer, weil da immer nur Stichworte wie Konzeptentwicklung, Lektorat oder Moderation stehen.
Und was bei der Liste schwierig ist, die sind halt sehr vage. Also es tauchen keine Namen auf, sondern nur Pseudonyme. Da heißt es dann Journalist 22. Es stehen keine einzelnen Honorare drauf, sondern nur Summen für viele Aufträge desselben Ministeriums. Es fehlen Angaben, wie umfangreich ein Auftrag ist. Also so, dass man auch gar nicht weiß, wie hoch der Stunden- oder Tagessatz ist. Was können Sie trotzdem daraus lesen?
Naja, man kann schon lesen, dass die Bundesregierung sehr gut bezahlt. Also ich habe Durchschnittswerte von 4.000 bis 5.000 Euro berechnet. Dazwischen, darin mag
pro
die Spreizung...
Auftrag, ne? Pro Auftrag.
Pro Auftrag. Die Spreizung mag da sehr groß sein. Also vielleicht eine unbekannte freie Journalistin wird vielleicht mit 1.000 Euro abgespeist und ein prominenter Fernsehmoderator hat vielleicht, weiß nicht, 10.000 Euro bekommen. Das ist Spekulation. Aber gleichwohl, wir müssen uns erstmal an diese Durchschnittsdaten halten. Und das Geld ist eben kein kleines Geld. Im Journalismus, wissen wir alle, wird sehr, sehr schlecht bezahlt, zu schlecht bezahlt. Und insofern müssen wir leider Gottes annehmen, dass die relativ guten Honorare, die die Bundesregierung zu zahlen bereit ist, Dankbarkeit produziert. Und Dankbarkeit hat im Journalismus nichts zu suchen.
Einen Fall kennen wir, also der prominenteste ist wohl Linda Zervakis, früher bei der Tagesschau, heute bei Pro7. Sie hat vom Kanzleramt für eine einzige Moderation mehr als 10.000 Euro bekommen und für mehrere Einsätze inklusive eines Interviews mit dem Kanzler auf der Digitalkonferenz Republika insgesamt rund 20.000 Euro. Verliert sie damit automatisch ihre journalistische Unabhängigkeit?
Na, zumindest kann man einem Zuschauer, einer Zuschauerin nicht verdenken, wenn man von Linda Zervakis insofern enttäuscht ist und gewisse Zweifel anmeldet. Zumal, wenn die Kollegin dann auch noch, ich glaube, es war auf Instagram, ihre Dankbarkeit ausdrückt, dass sie den Kanzler interviewen durfte.
Sie fühlt sich geehrt, so hat sie es formuliert.
Sie fühlt sich geehrt, richtig. Und das ist natürlich schlecht. Das ist schlecht für das eigene Ansehen. Das nährt Zweifel in diese Unabhängigkeit. Ich will gar nicht behaupten, dass Einzelne mit ihrem Gewissen das ausmachen können, dass sie trotzdem unabhängig bleiben, dass sie den Mut weiterhin haben, den Kanzler meinetwegen auch sehr kritisch zu befragen. Das will ich nicht ausschließen, aber wir müssen das Problem sehr stark aus der Publikumssicht betrachten. Aus Publikumssicht ist schon der Anschein von Befangenheit zu vermeiden. Und das ist ja nach meinem Dafürhalten nicht mehr gewährleistet. Und diese Unbefangenheit zu bezeugen durch das eigene Handeln und eben auch durch das Verzichten auf solche Aufträge ist so wichtig, weil gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk diesem Vertrauensverlust unterliegt, in nicht der Gesamtbevölkerung, aber in weiten Teilen des Publikums. Und damit sollte man rechnen. Darauf muss man reagieren. Und deswegen muss man tadellos sein.
Eine Frage habe ich noch, Herr Lilienthal. Wir aber nicht mehr viel Zeit. Vielleicht können Sie das kurz machen. Sie beklagen einem Artikel im Fachdienst EPD Medien, dass Medien wenig über das Thema berichtet hätten. Haben wir tatsächlich hier bisher auch nicht getan. Liegt das nicht auf der Hand, weil am Ende alle beteiligt sind und das lieber nicht öffentlich haben wollen?
Das ist natürlich eine Ursache. Dann ist, glaube ich, eine Ursache auch, dass dieser Bericht der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD zurückgeht, also sozusagen auf das parlamentarische Schmuddelkind. Und da möchte man sich mit diesen unangenehmen Fakten, die da zutage gekommen sind, nicht beschäftigen. Aber ich finde, man muss sich damit ernsthaft beschäftigen. Man muss da mehr auf Distanz achten.
Über Journalisten, die für die Bundesregierung arbeiten und die damit verbundenen Interessenkonflikte, war das der Medienwissenschaftler Volker Lilienthal von der Uni Hamburg. Danke Ihnen. Die Bild-Zeitung hatte bis vorigen Donnerstag gleich 3 Chefredakteure. Demnächst werden es immerhin noch 2 sein. Ganz andere übrigens haben wir letzte Woche darüber berichtet. Das ist natürlich luxuriös für ein einziges Blatt. Der Bauer Verlag aus Hamburg geht den umgekehrten Weg. Der hat für 2 Regionalzeitungen in Sachsen-Anhalt demnächst bzw. ab jetzt schon nur noch einen Chefredakteur. Bauer besitzt in Sachsen-Anhalt die großen Regionalzeitungen Mitteldeutsche Zeitung im Süden und die Magdeburger Volksstimme im Norden. Beide geführt von Marc Rath. Wie funktioniert das, hat sich Niklas Ottersbach gefragt.
Marc Rath ist seit gut einem Jahr Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung in Halle. Und seit Ende Februar leitet er zusätzlich noch die Magdeburger Volksstimme. Das ist die Regionalzeitung für den Raum Altmark, Magdeburg und Harz. Rath hat für die Volksstimme seit den 90er Jahren mit Unterbrechungen mehr als 10 Jahre gearbeitet. Die publizistische Doppelleitungsfunktion für Norden und Süden Sachsen-Anhalts sei ein bisschen wie nach Hause kommen für ihn.
Ich bin auch jemand, der 2 Wohnsitze hat. Ich wohne in der größten Stadt des Landes in Halle, aber auch in einem der kleinsten Dörfer des Landes, das nur 34 Einwohner hat und an der Elbe liegt, in der Einheitsgemeinde Tangerhütte. Ich habe viele Jahre bei der Volksstimme gearbeitet, bis auf die letzten 5, kenne von daher mehr als 90% der Kolleginnen und Kollegen.
Ganz praktisch sieht das für den neuen Doppelchefredakteur nun so aus. 2 Tage die Woche verbringt er bei der Hauptredaktion der Volksstimme in Barleben bei Magdeburg und die restlichen 3 Tage in Halle. Für das Tagesgeschäft bei der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung sind jeweils die stellvertretenden Chefs in Magdeburg und Halle zuständig. Beide Städte pflegen eine große Rivalität. Insofern wäre es spannend zu erfahren, wie es sich für die Magdeburger anfühlt, von einem Chef aus Halle angeleitet zu werden. Und was das noch über regionale Identität aussagt. Aber Raths Stellvertreter in Magdeburg will sich auf Deutschlandfunk-Anfrage nicht äußern. Unklar bleibt auch, warum Volksstimme-Chefredakteur Alois Kösters gegangen ist. Auf Anfrage schweigt auch er. Laut der Mitteldeutschen Verlags GmbH, einem Unternehmen des Hamburger Bauer Verlags, ist Kösters auf eigenen Wunsch hingegangen. Und weiter heißt es:
Wir investieren in erster Linie in die Digitalisierungsprozesse und verbessern laufend unsere Organisationsstrukturen.
Was sich nun ändert? Einmal die Woche tauschen sich Volksstimme und MZ-Redakteure aus. Ein Jour fix, um Themen zu besprechen und gemeinsame Recherchen zu planen.
Also es geht nicht darum, die Exklusivität auszuhebeln. Und da gibt es weder den UKAS des Chefredakteurs, das gefälligst alle alles wissen müssen, noch dass ich selber der Bote zwischen 2 Redaktionen bin und das eine hin und das andere her tausche.
Was nicht nur getauscht, sondern bei Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung gleich aussieht, sind Kinderseiten, der Sportteil zur letzten Fußball-WM aus Katar und geplant ist auch eine gemeinsame Ratgeberseite. Medienvielfalt gehe dabei nicht verloren, sagt Marc Rath. Das sieht Uwe Gajowski, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands in Sachsen-Anhalt, anders.
Und es wird, ob man will oder nicht, es wird zu einer Vereinheitlichung kommen, in der man Themen abstimmt, kritische Begleitung von Politik. Diese Aufgabe wird in dieser Stärke, in der Wächterfunktion, die ja die Presse hat, aus unserer Sicht in der Zukunft weniger zu erfüllen sein, als es bisher der Fall ist. Und das ist heute schon nur noch mit Abstrichen in Sachsen-Anhalt möglich.
Das Bauermonopol in Sachsen-Anhalt ist übrigens kein Einzelfall. Auch in anderen ostdeutschen Bundesländern sieht es in Sachen Monopolisierungstendenzen nicht viel anders aus. In Thüringen hat die Funke Mediengruppe mit dem Besitz der 3 großen Regionalzeitungen de facto ein Monopol. Aber dort gibt es noch 3 Chefredakteure. Man könnte es ja auch andersrum sehen. Der Bauer Verlag spart am Führungspersonal statt in der Breite. Vielleicht ja auch ein Modell für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? DJV-Chef Gajowski sagt, das könne man so nicht vergleichen.
Also man kann wirklich diskutieren, ob es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu viele Häuptlinge und zu wenig Indianer gibt. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe ich A, eine faire Bezahlung der Mitarbeiter und Mitarbeitern, die das Programm machen. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine Aufgabe nicht, nämlich Lokalberichterstattung zu machen. Das ist ein Privileg der Tageszeitungen. Es ist ja nur nicht so, dass die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung bei allen Turbulenzen im wirtschaftlichen Umfeld rote Zahlen schreiben würden. Da wird ordentlich Geld verdient nach wie vor.
Und dieses Geld werde nicht ausreichend in journalistische Ausbildung und Personal investiert, kritisiert Gajowski. Ein Beispiel, die Inflationsausgleichsprämie. Der Bauer Verlag zahlt seinen Mitarbeitern wegen der gestiegenen Preise eine Prämie von rund 1.000 Euro. Mit einer Ausnahme. Die Beschäftigten der Mediengruppe Mitteldeutschland gehen leer aus. So sieht es eine Vereinbarung vor zwischen Konzern und dem Betriebsrat, die dem Deutschlandfunk vorliegt. Sprich, die Redakteure von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung bekommen keinen Cent von der Inflationsausgleichsprämie.
Der Bauer Verlag spart an Geld und an Chefredakteuren. Niklas Ottersbach berichtete. Wir müssen nochmal über den Klimawandel reden. Bitte nicht wegschalten jetzt. Ich würde das verstehen. Das wäre auch mein Impuls. Zu komplex, zu besorgniserregend, zu deprimierend ist das oft. Wir wollen darüber reden, wie es besser gehen kann. Denn heute hat der Weltklimarat seinen neuen Bericht veröffentlicht. Die Mutter aller Klimaverhandlungsgrundlagen nennt die Deutsche Presseagentur ihn. Länder der Erde sollen stärkere Maßnahmen vereinbaren und umsetzen auf dieser Basis. Spricht sie das als Thema an? Alexandra Borchert ist unabhängige Journalistin und Medienforscherin, Autorin des gerade erschienenen EBU News Reports über Klimajournalismus. Die EBU ist die European Broadcasting Union, ein Zusammenschluss von vor allem öffentlich-rechtlichen Sendern. Ich habe Frau Borchert heute Vormittag gefragt, was sie unter Klimajournalismus versteht.
Journalismus, der alles, was mit dem Klimawandel zu tun hat, aufnimmt, einordnet und auch letztlich die gesamte Berichterstattung dahingehend einordnet. Also zum Beispiel Wirtschaftsjournalismus müsste eigentlich immer Klimajournalismus sein.
Ich habe eben schon aufgestöhnt, weil mir sowohl als Nicht-Fachjournalist als auch als Mediennutzer das Thema sehr komplex erscheint. Wie sollten Journalistinnen und Journalisten es mir verständlich machen?
An so Tagen wie heute, wenn so ein Report vorgestellt wird, dann haben Journalisten natürlich hauptsächlich die Aufgabe, Übersetzungsarbeiten zu leisten. Also schade genug, dass diese Reports oft nicht so ganz zugänglich sind für die Öffentlichkeit. Aber das ist natürlich eine wichtige Aufgabe für Journalistinnen und Journalisten, da zu sagen, was steht da eigentlich drin? Was bedeutet das? Dann schalten die Leute wieder ab und denken, ja, wissen wir alles, ist ja schlimm und ist ja ganz furchtbar und kümmern sich dann nicht weiter. Und deswegen das ganz Wichtige, die Frage beantworten oder versuchen zu beantworten, was können wir eigentlich tun? Und da macht der Journalismus noch nicht so einen guten Job nach unserer Erkenntnis. Es wird immer sehr viel gewarnt und gemahnt und alles ist ganz schrecklich und es wird gedroht. Aber dass tagtäglich eigentlich Lösungen auch entwickelt werden, auch insbesondere von vielen Unternehmen und vielen Akteuren weltweit, das kommt sehr oft zu kurz und das muss mehr Raum einnehmen im Journalismus.
Warum denn eigentlich?
Ja, tatsächlich ist es die Pflicht von Journalismus, denn vieles, was die Wissenschaft veröffentlicht, ist viel zu kompliziert. Vieles, was die Politik dazu zu sagen hat, ist zu floskelhaft und beschränkt sich dann auf dieses der hat gesagt, die hat gesagt, was leider der Journalismus auch oft mitmacht, Klammer auf Klammer zu. Aber wirklich über die Risiken aufzuklären, aber auch über die Möglichkeiten, was kann man eigentlich tun? Das ist eine Aufgabe, eine originäre Aufgabe des Journalismus. Da hat er ja die Pflicht dazu, in der Demokratie sozusagen Aufklärung zu leisten, dass die Menschen die richtigen und gute Entscheidungen treffen. Zumindest die richtigen, das wird sich immer erst im Nachhinein rausstellen.
Sie gehen in dem Bericht sogar noch ein Stück weiter. Da heißt es, dass der Journalismus, Zitat, zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen müsse. Verlässt er damit nicht eine objektive Rolle?
Die journalistische Distanz fängt da an, in dem Fall, wo es um die Lösungen geht. Denn dass es den Klimawandel gibt, den menschengemachten, das ist Konsens. Da brauchen wir gar nicht so viel weiter drüber diskutieren. Das ist wirklich Zeitverschwendung. Also 99,% der Wissenschaft ist da und viele Wissenschaftler sind tatsächlich sehr besorgt. Aber natürlich gibt es viele Möglichkeiten der Berichterstattung, auch der Auseinandersetzung über die Lösungen. Was machen wir denn wirklich? Und da sollte man die Energie draufsetzen. Und das ist auch überhaupt kein Aktivismus, sondern das ist einfach Aufklärung.
Im Kern Ihrer Studie steht die Frage, wie Medien es schaffen können, diese Rolle anzunehmen und umzusetzen. Wie tun Sie das denn am besten?
Also nicht so vom Tagesgeschäft sich leiten lassen, nicht so treiben lassen, vor allen Dingen nicht wirklich immer auf die politische Polarisierung draufhauen. Das ist jetzt wieder, wie es nicht gemacht werden sollte. Also wie sollten Sie es tun? Sie sollten auf jeden Fall Lösungen anbieten, Lösungen diskutieren, einfach auch erklären. Viele Leute, die schalten zwar ab, aber haben dann das Einfachste immer noch nicht verstanden. Also es ist immer noch nicht langweilig zu wiederholen. Der menschengemachte Klimawandel kommt hauptsächlich aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Das weiß vermutlich immer noch nicht jeder. Dann auch mal schauen, was passiert wirklich? Wer ist da eigentlich investiert in die Lösung? Und da wird man erstaunlicherweise finden, dass tatsächlich in der Wirtschaft viele Unternehmen auch sehr stark damit beschäftigt sind, sind. Die haben nämlich Angst, ihre Investoren zu verlieren und die haben wirklich dann Angst, dass sie ja ihre Geschäfte nicht mehr machen können. Das heißt, da gibt es gute Strategien. Da muss der Journalismus natürlich auch raufschauen, denn da gibt es auch eine Menge Greenwashing, also einfach nur so zu tun, als ob, und in Wirklichkeit versucht man, die schmutzigen, im Wahnsinn des Wortes, Geschäfte weiter voranzubringen. Und dann auch wirklich Klimawandel subtiler bringen, wirklich als Begleitmusik bei allem. Da haben wir auch zum Beispiel ein Interview gemacht mit jemandem, die leitet eine Organisation, die beschäftigt sich mit grüner Filmproduktion. Die sagt eben auch, also es muss nicht immer so ein toller David Attenborough Naturfilm sein, sondern man kann auch in ganz normalen Geschichten einfach das Thema unterbringen, indem halt Menschen mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, statt immer in den Porsche zu steigen, auch reiche Menschen eben vor allen Dingen. Und das einfach so zur Begleitmusik machen, dass es Bestandteil des Alltags wird. Und tatsächlich sind die Menschen, also die Mehrheit der Menschen in den meisten Ländern, selbst auch in den USA, dem gar nicht so abgeneigt. Es wird einfach, die Debatte wird oft von einer sehr kleinen Gruppe sehr polarisierender Menschen bestimmt, die sich so dermaßen dagegen wehren. Aber Umfragen sagen, dass der größte Teil der Menschen einfach ganz dringend möchte, dass was getan wird gegen den Klimawandel. Und das ist natürlich auch in Ländern, wo der Klimawandel schon wirklich zuschlägt, über Naturereignisse ist es noch ausgeprägter.
Medien wird ja immer wieder vorgeworfen, zu wenig berichtet zu haben. Sie selbst schreiben in Ihrer Studie, dass Medien viel über den Klimawandel berichtet haben. Haben wir nicht mehr ein Umsetzungs- als ein Wissensdefizit in Sachen Klimawandel und können Medien eigentlich gar nicht so viel vorwerfen?
Es gibt ein Umsetzungsdefizit auf jeden Fall. Aber sehr oft hat die Medienberichterstattung eben in einem Silo stattgefunden, dann in der Wissenschaftsabteilung oder es gibt sogar eine Umweltseite oder eine Umweltressort und da findet dann Klimawandel statt. Aber zum Beispiel im Wirtschaftsressort, deswegen erwähne ich das auch so oft, findet es gar nicht statt. Im Politikressort vorzugsweise nur, wenn es irgendwelche großen Ereignisse dazu gibt. Aber es findet wirklich in vielen Ressorts nicht statt, im Moderessort, im Autoressort, also zumindest nicht so, wie es da stattfinden könnte. Umsetzungsdefizit natürlich auch. Man muss auch für verschiedenste Zielgruppen die richtige Sprache finden, die richtigen Bilder finden, um es wirklich auch allen beizubringen. Das hört sich jetzt wieder sehr nach Holzhammer an, muss es aber gar nicht sein. Wir haben zum Beispiel auch ein Interview mit einem Stand-up-Comedian gemacht, der zwar im ersten Beruf Umweltökonom ist, aber tatsächlich Comedy macht zum Thema Klima. Und der hat diesen schönen Satz gesagt, we have to make content for people we don't make content for. Also wir müssen uns wirklich bemühen, für die Leute auch Inhalte zu machen, die wir eigentlich mit unserem sehr gebildeten, anspruchsvollen Journalismus vielleicht gerade nicht erreichen.
Wie Medien besser über den Klimawandel berichten können, dazu Forschungserkenntnisse von Alexander Borchert. Der Büchermarkt stellt Ihnen gleich einen der 50 wichtigsten Romane des 21. Jahrhunderts vor, laut der Times. Obwohl das Jahrhundert ja noch gar nicht so alt ist, 50 gibt es trotzdem schon. Die Erzählung Das dritte Licht von Claire Keegan ab 16.10 Uhr mit Maike Albart. Das war Medias Res mit Stefan Fries am Montag. Schönen Nachmittag. Tschüss.